Damen und Herren.
Da ist er wieder.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und
Vinyl.
Ah, da sind wir wieder. Heute wieder im schönen Studio in Bukarest, mal wieder in Rumänien, mit fantastischem Wetter heute.
Sehr richtig.
Und die Wölfen haben wir letzte Nacht noch gesehen.
Und gehört.
Im Studio gerade eingeflogen. Raul, hallo Raul.
Hallo, freut mich hier zu sein. Schönes Wetter bei euch hier.
Wie war der Hubschrauber geflogen?
Möchte ich nicht drüber reden.
Und hier als Gastgeber heute Jim. Hallo Jim.
Hallo.
Und ich, Stefan, nochmal an der Moderation ausnahmsweise. Ja, wir freuen uns auf eine neue Folge. Das ist lange her.
Oh ja.
Also für unsere Zuhörerinnen nicht. Letzte Woche kam schon die neue Folge. Aber jetzt mit der Reise nach Rumänien und so weiter. Jim, was bringst du uns heute für ein Thema?
Sage ich gleich, aber ich muss kurz eine Sache sagen. Angine Poitrine wollte ich erwähnen.
Ja, das ist schon raus. Ja,
so, und das haben wir on the brink aufgenommen damals, ohne dass das schon überall durch den Blätterwald gerauscht ist. Aber kaum hatten wir uns am Wochenende getroffen, war in der nächsten Woche wirklich in jeder Zeitung diese Gruppe vertreten.
Und dann kam die Platte raus auch.
Und dann kam die Platte raus, die zweite. Mhm. Und wir mussten wirklich absolut lachen, weil ich meine, klar, wir waren jetzt auch nicht die Frühentdecker, aber ich fand es auf jeden Fall gut. Ich glaube, Raul hat es vorgestellt.
Ja.
Und auf einmal ging da jeder steil drauf. Ich meine, das ist eine Platte, die Raul sich jetzt auch nicht ewig durchhört, aber es ist auf jeden Fall, also es gibt immer noch ein bisschen was Neues oder was revitalisiert Neues, was man, also wenn man so Dada und bestimmte Aspekte der Independent-Musik da zusammenschraubt, ein bisschen Jazz reinmacht, ist schon lustig, was dann da so rauskommen kann. Mit einer tollen Bühnenpräsenz, offensichtlich zwei Leute, wo man, weiß man inzwischen, wer es ist eigentlich?
Nein. Gibt angeblich im Netz Aufnahmen von den beiden unmaskiert. Die sind so 10 Jahre alt oder so.
Okay.
Es sind keine Brüder, aber es sind zwei Männer.
Ja, okay. Also jedenfalls, das nur als Einleitung, aber jetzt komme ich zum Thema. Jetzt darf ich als Gast hier, als Host, darf ich jetzt eine Sendung vorstellen.
Sehr schön.
Und ich weiß nicht, ob der Raul sich freut, aber ich mache eine Sendung über Yachtmusik.
Nein!
Ja, und mit dem Titel Funk Me on the Yacht.
Wahnsinn.
Und das Funk Me ist ein Lied von einer Platte von Marvin Gaye auf der Lifetime von 1981. Auch ein tolles Lied, tolle Platte. Und danach hat er überhaupt erst, ich glaube 83, wann das war, mit Sexual Healing noch einen Monster-Hit gehabt. Und ich bringe hier in der Sendung, ich habe mich unheimlich schwer getan, weil man könnte auch sehr viel soulige, schwarze Musik da reinbringen. Ist relativ weiß leider, was ich jetzt hier heute zeige oder spiele, zu Gehör bringe. Aber es ist halt, sind sehr, sehr typische Beispiele für mich, wie, was ich unter Yachtrock verstehe.
Ich habe es noch nie gehört, diesen Begriff letztendlich. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
Okay, in unserem Podcast gibt es schon eine Folge, die ich mit dem Linus gemacht habe.
Ach so, ja, die habe ich
nicht gehört. Ja, okay. Ja, was können wir kurz sagen, was das ist? Also Steely Dan ist Yachtrock, kann man sagen.
Aber hat das mit
Doobie Brothers, das ist 70er Jahre.
Das ist instrumental perfekt produziert und gespielter Softrock, würde ich es fast sagen.
Was man zum Aperitif hört oder so.
Ja, und deshalb Yacht, dass irgendwelche Spacken auf der Yacht sich sowas anhören, weil es keinen stört oder sowas. Aber
und chillen
ich,
den ganzen
ja,
Tag.
Ja, genau, so relativ chillige Musik. Aber ich finde, das Musterbeispiel ist jetzt Steely Dan, die mit einer Mischung aus Pop und Jazz eigentlich tolle Songs gebastelt haben. Mit Melodiebögen, die du jetzt auch nicht so kannst. Mehrstimmiger Gesang ist ganz wichtig vielleicht noch. Und da gibt es auch tolle Labels inzwischen. Too Slow to Disco ist ein Label, was sowas zusammenfasst, was auch gut passt. Es ist eigentlich nicht überschnell, die Musik. Aber ich mache heute eine Funky-Geschichte da draus. Mhm. Das heißt nicht, dass die alle super funky werden und ich jetzt statt schwarzer Vertreter, jetzt George Benson zum Beispiel, wäre so ein Klassiker, den könnte man auch unter Yachtrock verstehen. Gimme the Night ist ein klassisches Stück oder viele von Quincy Jones produzierte Sachen, das würde auch alles wunderbar da reinpassen. Es ist wie immer ein sehr schwammiger Begriff, da kannst du alles mögliche runterfassen. Du kannst es eben in der souligen Ausprägung nehmen. Ich komme jetzt hier von einer, ja, leicht angejazzten, manchmal ein bisschen bluesig, aber immer irgendwie leicht funkig, wie ich finde. Das sind Tracks, die ich dazu ausgesucht habe. Von 70 bis 86 reicht das Spektrum.
Ah, sehr spannend. Ich verbinde in erster Linie eben auch weiße Musiker mit Yardrock, was wahrscheinlich auch schief ist, das wirst du uns zeigen. Und mir fällt auch ein, wir beide, lieber Jim, haben vor gar nicht aller Zeit Sendung, oder ich habe die gemacht, über moderne Yardrock-Sachen, wo du verblüfft hast, da war zum Beispiel eine Band von dir dabei.
Genau.
Und die Once and Future Band war dabei. Ja,
ganz genau.
Alles sehr perfekt produziert. Wobei Steely Dan Donald Fagen mal in einem Interview gesagt hat, ich mache keinen Yard Rock, du Arschloch, und hat den Hörer aufgelegt.
Genau. Ja. Das kann ich auch verstehen, weil es ist eigentlich so ein Überstülpungsbegriff, mit dem ich eigentlich auch gar nicht liebäugle. Ich habe das über 1000 Jahre nicht unter diesem Label gehört, wenn ich entsprechende Musik gehört habe.
Ach so, sondern?
Naja, einfach das, ja, keine Ahnung, ich habe das gar nicht gelabelt. Also Steely Dan oder Donald Fagen, das ist halt ultra glatt in einer gewissen Weise, aber auch allein durch diese Gitarrenarbeit, durch diese mehrstimmigen Gesänge und bestimmte Hooklines doch so eigenständig auch wieder. Du erkennst den Sound halt sofort, ja. Oder Doobie Brothers haben auch einen eigenen Sound gehabt. Also Da gibt es schon verschiedene Nischen und ich stelle heute mal ein paar Beispiele vor, die jetzt nicht so im Fokus sind, aber wie ich finde, mal zu Gehör gebracht werden müssen. Und wir fangen mal direkt an. Wer kennt Ben Sidran?
Nein. Ich kenne ihn nicht.
Und das ist ein Typ, der hat, weiß nicht, 30 Platten gemacht in seinem Leben, hat mit allen möglichen tollen Leuten zusammengespielt, der hat mit Boss Skaggs schon sehr früh Sachen gemacht und hat hier auf einer Platte von 1970, ich habe ihn eigentlich immer mit New York verortet, aber er kommt gar nicht aus New York, sondern er kommt aus Wisconsin eigentlich. Geboren zwar in Chicago, aber dann in Wisconsin groß geworden. Ist auch später mit einem kurzen Break, wo er in London auch Teile dieser Platte aufgenommen hat. Charlie Watts gut kannte und. Also mit den Stones mal gejammt hat, aber davon ist nie was auf Platte gekommen. Ein ganz interessanter Mann, selber Pianist und Sänger und Songschreiber. Und hat auch für viele andere Leute Sachen produziert. Eine total spannende Person, wo ich bisher meistens von der 72er Platte ein Lied im Kopf hatte, Now I Live, so ein 9-Minuten-Stück, unglaublich gut aufgenommen, ein psychedelisches, schleichendes Ding, das muss man unbedingt sich googeln, Now I Live von Ben Sidran. Und auch der Sohn von ihm inzwischen bekannt als Musiker, aber wir hören jetzt mal in das Stück rein, was ich mir von der ersten Platte von ihm ausgesucht habe, von 1970. Es steht vereinzelt 71 auch irgendwo. Er selber schreibt auf seiner Bandcamp-Page, wo sehr, sehr viele Sachen von ihm zu finden sind, dass das von 1970 wäre. Und das Stück selber heißt That Fine Day. Da hören wir jetzt rein. Time is on my side. Ich empfehle dringend, das ganze Lied anzuhören und letztlich eigentlich auch das ganze Album. Das ist sehr unterschiedlich, nicht alles, also nicht alle Tracks finde ich super, aber mindestens 3, 4 sind richtig super auf dem, also richtig gut anzuhören. Und irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch das erste Album, was sagt ihr?
Ich fange mal an. Also mir hat dieses Stück sehr, sehr gut gefallen, mit ganz vielen Erinnerungen an ganz viele anderen Stücken, wie es oft so ist, aber ich will gar nicht so auf diese Erinnerungen gehen, aber ich finde, das illustriert sehr gut, was du anfangs gesagt hast. Also als wir über Yachtrock sprachen, dachte ich, hatte ich die die Vorstellung von eher so oberflächiger Musik, was man schnell produziert, zwar glatt, aber ohne Charakter oder Temperament vielleicht. Das hier ist was ganz anderes. Das ist smooth, aber hat mit dieser Wah-Wah, dieser Gitarre, trotzdem noch ein, so ein Grip da drin. Und es ist ein fantastisches Stück. Die Stimme von ihm ist jetzt butterweich da drin. Das ist, es schmilzt einfach hin. Ich hätte gerne das komplette Stück gehört, die Gitarrearbeit, die du vorher auch anfangs als besondere Charakteristika auch erwähnt hattest, zumindest für bestimmte Künstler wie Steely Dan oder Donald Fagen, glaube ich, hattest du gesagt. Und das hat man hier sehr gut mitbekommen. Und ich finde, das gelingt dem Gitarrist oder dem Studio-Mensch im Hintergrund, das ist ja fantastisch gemischt worden, genau die Balance, auch dass man kann mit dem Wah-Wah so schnell in den Overdrive gehen und dann kriegt dieses Lied, dann funktioniert das nicht mehr. Der ist wirklich filigran noch an der Grenze und das finde ich sehr, sehr gut verarbeitet in diesem Lied.
Ja, sehr interessant. Vielleicht noch der Hinweis, das ist eben von 1970, da gab es noch keine Veröffentlichung von Steely Dan. Also die gab es zwar schon, aber
ja,
ne, also das ist sehr eigene Produktion hier auch.
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich habe das war meine erste Frage. Welches Jahr? 1970 macht natürlich alles klar, weil mit dem perfekten Sound der Yard-Rocker hat das noch nicht so viel zu tun. Aber 1970 gab es das Genre eben auch noch nicht. Deswegen ist es so, gibt es sowas wie Proto-Yard-Rock?
Ja, vielleicht
sind wir okay. Ein Begriff, den wir gerade prägen. Sehr spannend. Es hatte für mich sogar auch irgendwo einen leichten Beatles-Touch. Sehr melodiös, sehr atmosphärisch. Klingt auch wieder toll über Kopfhörer. Da waren, ich glaube, das Schlagzeug am Anfang wandert so ganz einmal um einen herum. Den muss ich mir näher antun.
Also ein toller Tipp. Unfassbar viele toll. Gute Sachen gemacht.
Ben Sidran, ja.
Ben Sidran. Also Sidran geschrieben.
Sidran, ah, okay. Ja.
Und er ist seit früher Zeit ein Freund von Boss Skaggs, den hören wir gleich, und von Steve Miller gewesen. Und auf den ersten drei Steve Miller-Platten waren beide auch mit am Start. Also ich meine zumindest, auf den ersten beiden war auf jeden Fall hier Ben Sidran mit am Start. Und er hat mit ganz, ganz vielen Musikern auch gearbeitet. Allein die Leute, die jetzt hier spielen, also ich behaupte, es ist perfekt produziert. Es ist super, super, super tight produziert. Super luftig auch. Also besser geht's für mich gar nicht.
Und
die Funkiness, die ich jetzt reklamiere für das Stück, das kommt vor allen Dingen durch das Schlagzeug, weil der so komische gebrochene Dinger spielt mit der Bassdrum und das Gitarrensolo. Es gab auch ein Orgensolo am Anfang und ich habe mich jetzt für das Gitarrensolo entschieden. Die Leute, die jetzt hier gespielt haben, waren am Bass David Brown, an den Drums George Raines, Gitarre Boss Skaggs, sein alter Jugendfreund und Studienfreund, an der Orgel, also am Orgel, am Piano und am Vibraphon Ben Sidran und gleichzeitig auch Vocals. Das ist so die Besetzung für dieses Stück gewesen. Aber auf der Platte spielen noch auf einem Stück Blue Mitchell, super bekannter Jazz-Trompeter und viele mehr, oder Jim Keltner als einer der bekanntesten Schlagzeuger in dem Bereich. Super, super spannend. Der hat mit, also Peter Frampton hat ja auch noch mitgemacht. Dann, wie gesagt, er war eng mit Eric Clapton, Peter Frampton, Charlie Watts und was weiß ich einem, Mose Allison, Van Morrison, Ricky Lee Jones und. Da hat er alle möglichen Alben produziert für die. Das heißt, das ist eine absolute Größe, der Typ. Nur kennen ihn zu wenig, wie ich finde. Und 30 LPs oder so hat er gemacht und davon ist auf jeder Platte irgendwas Spannendes drauf. Er war kein Freund des Rock'n'Roll, sondern eher des Blues und vor allen Dingen des Jazz. Und hat eben seine eigenen Melodiebögen gemacht. Also man könnte jetzt über Ben Sidran noch alles Mögliche reden, aber das schenke ich mir jetzt. Wichtig ist seine Verbindung zur Steve Miller Band und damit auch zu Boss Skaggs. Seines Zeichens Sänger und Gitarrist und auch Songschreiber für viele Leute, der selber auch sehr erfolgreiche Platten gemacht hat. Und aus einer dieser Platten hören wir das funkigste Stück heute. Das ist also nicht, dass es Disco ist, aber es ist, und man könnte fast meinen, er wäre ein schwarzer Sänger, aber er ist auch weiß. Und zwar von der LP von 1976, die ihm richtig Knete eingebracht hat, die richtig in den Charts hochgestanden ist. Und zwar von der LP Silk Degrees hören wir das Lied Lowdown. Boss Skaggs, also Boss, ist ein Spitzname, den er irgendwann kassiert hat. Und auf dieser Scheibe spielt fast die komplette Besetzung der späteren Toto-Formation, inklusive Jeff Porcaro an den Drums. Und das ganze Ding ist 1976 erschienen auf Columbia und gab ein paar Single-Auskopplungen, 4 um genau zu sein, und eine davon war Lowdown. Und da hören wir jetzt rein. Babies in the run around, hanging with the crowd, putting your business in the street, talking out loud, saying you bought us this and that, how much you done spent. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, better bring a check around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Taught her how to talk like that. Give that big idea. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light. Ich glaube, tighter kannst du das Schlagzeug nicht spielen.
Nein. Auch aufnehmen, also.
Da hast du es gehört, Stefan. Das ist klassischer Yardrock.
Okay.
Da sind wir jetzt 6 Jahre später ungefähr, ne? 77, 76.
76.
Da hörst du da diesen.
Ich gewohnt.
Fantastischer Yardrock.
Der Beste.
Na, fast. da hörst du das tight produziert, perfekt, sehr glatt, aber das ist Didi Dan Quality. Das muss man mögen oder eben auch nicht. Das ist Geschmackssache. Ich liebe es. Übrigens, Bo Skaggs, irre Name, ne? Ich glaube, dieses Album da, Silk Degrees, das war ein Megaseller in dem Jahr. Ein absoluter Vollmond. Stand in jedem Plattenregal, das Album damals. Und ich kenne es nicht gut. Ich bin eher Doobie Brothers, CD Den Fan, habe ich mich jetzt geoutet. Aber das Album muss ich mir noch holen. Ganz toll. Hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Also der Mann heißt eigentlich William Royce Skaggs und ist 44 geboren und ist dann irgendwann in der Schule oder frag mich nicht wo, Boss genannt worden. Okay. Statt erst Bosley und was weiß ich, und am Ende war es Boss. So, was sagt der Stefan?
Ich fand das auch, also deutlich glatter, auch alles der erste Schick. Man ist auch spannend zu sehen. Jetzt sind wir, wie Raoul das meinte, glaube ich, ich versuche als Laie, ne? Also man kommt wirklich, ich glaube, jetzt sind wir drin in diese Yacht.
Wir stehen mitten drauf.
Und es ist spannend, also die auch hier, das lebt wirklich, ich glaube, das lebt natürlich von den KünstlerInnen, aber auch von dem Studioarbeit. Ich glaube, da wird unglaublich viel gearbeitet. Und hier auch die Vocals, die dazwischen kommen, boah, traumhaft.
Und auch also, dieses
Wahnsinn.
Mit so Flöten oder was immer.
Ja, genau. Also super. Und Fender Rhodes, das ist die Wunderwaffe hier. Ja. Ich schmilz in den Mix komplett rein und gibt's keine Ecke, es gibt es ist wie im Paradies, also nur alles rund und weich und schön, aber sehr schön.
So, ja, also der Mann ist 44 Jahrgang, habe ich eben schon erzählt, und früher Freund von Steve Miller und hat auch in so Kombos mit Steve Miller in den frühen 60ern schon zusammengespielt. Sie sind dann in Wisconsin auf dem College oder auf der Uni oder frag mich nicht, haben sie dann Ben Sidran kennengelernt, haben mit dem alles Mögliche gemacht. Der Einzige, der einen Abschluss gemacht hat, soweit ich weiß, ist Sidran, der selber auch sehr intellektuell drauf war. Der hat da auch einen Literaturabschluss gemacht, dann in England und so weiter und so weiter. Aber hier sind wir ja jetzt bei Boss Skaggs. Und interessant, was ich eben schon sagte, ist, dass für diese Produktion dann 3 Leute der späteren Toto-Formation mitgespielt haben. David Page, Jeffrey Porcaro und David Hungate, die haben hier mitgemacht. Und ansonsten haben hier natürlich andere Meister ihres Faches mitgewirkt. Unter anderem auch der große Bruder von Jeff Porcaro, Joe Porcaro, der selber auch Schlagzeuger und Schlagwerker war. Und ja, das ist für mich jemand, da hatte ich immer eine spätere Platte von 1980, die ich gar nicht so gut fand. Aber als ich dann die Strict Degrees mir mal durchgehört habe, das ist eine richtig gute Platte. Also das ist ja auch der Punkt. Softrock muss nicht scheiße sein. Und das hier ist ja auch sehr, sehr funky jetzt. Das ist ja fast hart an der Disco-Geschichte. Wobei, wie gesagt, 76 war Disco jetzt auch nicht wirklich groß. Aber es gab ganz viel schwarze Funky-Musik zu der Zeit, die als Disco heute bezeichnet würde. Aber das hat eigentlich, das ist so ein interessanter, funky Yardrock-Kram irgendwie, den ich total schätze. Und Boss Skaggs hat eine Stimme, wie ich eben eingangs schon bei der Vorstellung des Tracks gesagt habe, die klingt fast schwarz jetzt in dieser Fassung. Es gibt Live-Versionen von dieser Geschichte, da klingt der nicht so leicht angeknödelt, aber das passt super und ich finde, das ist ein perfekter Popsong. Und ja gut, also ich erspare mir jetzt auch mit wie viel tausend Leuten er später noch zusammengearbeitet und produziert hat. Der ist natürlich eine super bekannte Größe im Bereich des Pop und Rock. Und im Gegensatz zu Ben Sidran hat er auch den Rock nicht verschmäht und hat auch ganz viele Konzertreisen gemacht, ist auch zum Teil noch vor gar nicht allzu langer Zeit, also vor 5, 6, 7 Jahren in Japan nochmal unterwegs gewesen. Also wie auch immer. Wir kommen zum dritten Vertreter. Da habe ich lange gerungen, was und wie ich es spiele. Ich hatte auch ein Stück von einer anderen Band, deren Platte ich irgendwie verlegt oder am Ende sogar weggegeben habe. Da komme ich nachher nochmal drauf. Eine Empfehlung zumindest von mir für ein einziges Stück von einer Platte. Aber da kommen wir danach, nach diesem Stück zu. Wir hören jetzt Michael Franks. Das ist für mich eigentlich der, wenn du einen Sänger haben willst, der leicht jazzigen Kram in Yardrock-Qualität abliefert, dann ist es Michael Franks, der mit seinem 76er-Album The Art of Tea eigentlich den Maßstab gesetzt hat, wie es sein muss und klingen kann. Mit ganz tollen Leuten, mit Musikern von den Crusaders, Joe Sample am E-Piano, Wilton Felder am Bass und was weiß ich alles. Die erste Platte lasse ich aber jetzt aus. Das ist auch nicht die erste Platte gewesen, sondern die zweite Platte. Die erste Platte war lange, lange vergriffen. Die war so eine Produktion, die dann in den 80ern nochmal neu aufgelegt wurde unter einem anderen Titel. Aber hier, Art of Tea war die zweite LP. Wir kommen jetzt zur dritten LP. Und das Lied heißt Chain Reaction. Und wir hören mal kurz rein und dann können wir noch ein bisschen was über den Mann erfahren und ihr könnt eure Eindrücke schildern. Bitteschön.
Ask me what love is. Love is a chain, just a chain reaction. Once you break it, you can't fake it. Once you wind it up, you can't unwind it. Once you lose it, or misuse it, you can't hunt forever, never find it. You come home broken like your soul is black and blue.
Wie immer, ganzes Lied organisieren, anhören, die ganze Platte ist toll, aber die Art of Tea sollte man zuallererst vielleicht anhören, das ist ein Meisterwerk von vorn bis hinten. Ich glaube, unsere Kollegen Linus und Thorsten haben das auch mal gespielt irgendwann mit dem bekanntesten Hit, glaube ich, von der LP. Und hier sind wir eine LP später, 77, wie gesagt, Warner Brothers veröffentlicht, spielen Leute mit am Bass Wilton Felder, Drums John Guerin, Gitarre Larry Carlton, super bekannt, Piano Joe Sample, wie gesagt, mit Wilton Felder in den Crusaders, also Piano in dem Fall Fender Rhodes, Percussion Larry Bunker, Saxophon David Sanborn, leider auch nicht mehr am Leben, und Vocals Michael Franks. Und er selber ist ein Kalifornier. So, ihr seid am Zuge?
Ja, also Grüße nach Altenburg an Linus und Thorsten. In der Folge, die ich mit Linus zusammen über Yardbird gemacht habe, hat er sich als großer Michael Franks-Fan geoutet. Da habe ich den nämlich erst kennengelernt, muss ich gestehen. Und dann habe ich mir angehört, er verfolgt seine Karriere bis heute.
Ja, der hat auch, genau, auch ich weiß nicht, 30 Platten, genau, rausgebracht oder so.
Und das ist perfekter Yardrock. Da hast du es auch nochmal. Du hörst, wie perfekt das produziert ist. Das ist Kopfhörermusik, ne? Das gibt, also kannst du wunderbar im Kopf, auf dem Kopfhörer hören. Und ich glaube, die spannendste Zeit von Yardrock, ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, ist so mit spät Anfang 80er. Ne? Das ist so Höhephase des Yardrock. Danach wird sehr viel rezitiert, die Klassiker. Aber das ist ein ganz anderes
Thema. Oder es wurde rockiger dann.
Ja, alles klar. Jedenfalls fantastisch. Das ist Honig und Milch in meinen Ohren.
Was sagte der Meister hier?
Ja, also die, es gibt viele Leute, die denken, wenn sie eine Party organisieren, dass es reicht, Getränke und vielleicht auch Essen zur Verfügung zu stellen, sagt man so schön auf Deutsch. Aber das reicht nicht, um die Stimmung zu schaffen. Wenn du so eine Musik im Hintergrund hast, der kannst du nur den Abend genießen. Ich meine, das ist leicht tanzbar, also nicht, dass man da, ne, aber das ist... Das ist so ein Groove drin, da kommt auch diese Jagdmusik oder wie man das auch nennt, oder Jagdrock, auch zur Geltung. Man kann sich vorstellen, das ist einfach nicht nur chillig, sondern es ist, das ist ja traumhaft gespielt. Also ich finde, der Fender Rhodes sowieso.
Aber auch, auch der Bass, der macht die Funkiness hier.
Ja, eine leichte eigene Dynamik, ne, so, und dann seine Stimme ist ja auch wirklich, wirklich toll, und das ist ein super gemischt, und ja, hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Also sehr, ja, es ist schwer zu, aber ich finde tatsächlich, dass, also ich könnte zu Beginn mit diesem Jagdrock-Begriff gar nicht
anfangen. Jetzt das ist eigentlich auch ein bescheuerter Begriff.
Ich kann langsam damit was anfangen. Ich kann mir vorstellen, was das für eine Musik ist und unter welchen Umständen man kann Musik jederzeit hören, aber das ist die Idee von dieser Musik, ja.
Ich finde diesen Labelnamen so klasse, der passt aus meiner Sicht noch viel besser auf diese Musik, nämlich Too Slow to Disco.
Ja, das stimmt.
Also eigentlich funky, aber du würdest jetzt nicht auf die Tanzfläche gehen und da wild drauf ab. Räumeln, obwohl, es gibt noch eine Story zu Boss Skaggs, als diese Saturday Night, wie hieß dieser Film noch?
Fever.
Saturday Night Fever, so, dankeschön. Als der gedreht wurde, da war am Anfang noch nicht klar, wer macht jetzt eigentlich die Filmmusik, und die viele Tanzszenen am Anfang hat Travolta zum Teil auf Boss Skaggs getanzt, auf Stücke da aus dieser Scheibe, und erst später kamen dann die BG-Lieder rein, ne? Also das heißt, die Skaggs-Kiste eben, das ist schon hart an dem Tanzfloor, also Dancefloor, aber Too Slow to Disco, das finde ich ja, eigentlich, genau, eine gute Sache.
Manchmal kennt ihr das, es gibt so, wir sind irgendwo eingeladen und denkst, ja, aber richtig Lust zu tanzen habe ich nicht heute Abend. Ne? Ich meine nicht, dass ich jedes Mal tanze, aber manchmal du hast einfach nur Lust auf so einen Abend, wo du auch nicht so stehst und so, wo du ein bisschen so Musik hast, wo du dich leicht bewegst, aber das muss ja nicht gehen, es gibt keinen Zwang. Und das ist die Musik. Ich finde, das passt richtig gut. Du musst uns noch den Namen von diesem dritten Album verraten.
Ja, Sleeping Gypsy heißt das, ja, Album. 1977, Warner Records. Und ich glaube, mit Warner hat er irgendwie seit Ewigkeiten, ich weiß jetzt nicht, wann seine letzten Sachen erschienen sind, die übrigens immer noch ganz interessant sind. Die haben nicht mehr ganz diesen 70er-Touch, den ich so toll finde jetzt hier, vor allen Dingen mit E-Piano und so weiter. Aber er hat an sängerischer Klasse jetzt nicht total eingebüßt und ist auf jeden Fall fleißig geblieben, der Mann. Ich meine, der ist immerhin auch 44er-Jahrgang und hat mit vielen bekannten Künstlern von Patti Austin, Art Garfunkel und so weiter, Joe Sample und David Sanborn halt zusammengearbeitet, und viele bekannte Künstler haben auch seine Songs gesungen, wie zum Beispiel die Carpenters, Shirley Bassey, Diana Krall, Betty LaBelle, Lyle Lovett, Manhattan Transfer und auch Leo Sidran hat ihn mal bemüht und. Also insgesamt eine ganz schillernde Größe. Auch das erste Album ist schon spannend, das kennt eigentlich keiner, self-titled auf Brute Records, 1973 erschienen, 75 The Art of Tea, habe ich eben 76 gesagt, ich hoffe, also jedenfalls 75 The Art of Tea erschienen auf Reprise Warner und auf Warner dann Sleeping Gypsy, das Ding, wo wir jetzt gerade höchstwahrscheinlich den funkigsten Song aus dem Album gehört haben. Ist auch lyrisch ganz interessant, also sind immer so Love Stories, die dann erklären, was läuft jetzt hier nicht, oder also wo er das ein bisschen umschreibt mit irgendwelchen Metaphern. Ganz interessant. Und er ist, das letzte Album sehe ich hier mit dem Eintrag von 2018. Naja, da ist es aber auch ein anderes Label inzwischen. Gut, wir wandern weiter. Das Lied, was ich für Michael Franks geopfert habe, wäre ein Lied gewesen von der Formation LeBlanc and Carr. Das sind zwei Studiomusiker, die Namen hatten und eine wichtige LP gemacht haben, 1977. How Does It Feel to Be in Love ist das Stück, was ich eigentlich nur daraus gut fand. Und ich habe die Platte verzweifelt in meiner Sammlung gesucht. Ich muss sie weggegeben haben. Keine Ahnung. Ich finde sie nicht mehr.
Soll ich sie dir zurückgeben?
Und das ist auch ein Lied, was unfassbar soft ist, aber ich trotzdem lege es jedem mal ans Herz. How Does It Feel to Be in Love von 1977, LeBlanc mit C am Ende und dann and Carr, C-A-R-R. Bitte googeln.
Du meinst LeBlanc.
LeBlanc, pardon. Ja, wer weiß, wie die Engländer, wie die Amis ja, das aussprechen. Ne? Und was habe ich gesagt?
LeBlanc.
LeBlanc. So, also jedenfalls, das ist ein Stück, das hat eine totale Funkiness, aber der Chorus, wie ich es immer nenne, wie sagt ihr nochmal passenderweise?
Chorus,
ja. Okay. Nein, du sagst da immer was anderes.
Der Refrain. Chorus, Refrain.
Der Refrain, würde ich mal sagen. Ach so. Das ist ja unfassbar soft, und aber sehr, sehr melodiös und bleibt im Ohr. Also das Lied würde ich euch nochmal auf den Weg geben, mal googeln und anhören. Wir kommen jetzt zu Mark Almond. Und jetzt wundert sich der Raul, was ich jetzt mit Mark Almond will.
Tainted Love fällt mir dazu ein. Ist das der Mark Almond?
Es gibt eine Gruppe, die war deutlich früher am Start und die heißen Mark-Almond.
Oh.
Und wir reden von John Mark und Johnny Almond. Und die haben eine Gruppe gegründet Ende der 60er. Und wir hören aber ein Stück, was es, ich glaube, 1970 schon mal gab, in einer 12-Minuten-Version. Und hier hören wir eine abgespeckte Fassung in einem moderneren Soundgewand. Also auch die frühe Fassung ist schon gut. Und zwar auf Horizon A&M Records 1978 rausgebracht, was wieder deine These stützt. Ende der 70er ging es richtig rund. Und das Lied heißt The City. Und das ist allerklassischster Yardrock, wenn man es denn so bezeichnen will. Das Lied heißt The City und ist von der LP Other People's Rooms. Bitteschön.
Yes, last night I slept in the open. Just to let my soul free. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't wanna go back to the city. I don't wanna know, I don't wanna go back to the city. It's just a long, 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 long lonely taxi ride going nowhere to no one, no day.
Also ehe ihr was sagt, natürlich muss man das Lied hören, um auch die musikalische Qualität der einzelnen Instrumente, wie jetzt tolle Gitarrensoli und so weiter, alle nochmal sich klar zu machen, was die hier produziert haben. Aber das will ich vorab noch sagen, Too Slow to Disco wieder, aber wunderbar ausgewogen produziert und doch irgendwie funky. Also für mich passt das jemals in den Kontext. Was sagt ihr?
Ja, sehr funky, also sehr... sehr gut, auch ein bisschen erotisch, ein bisschen so nicht, erotisch ist nicht das falsche Wort, aber so ein bisschen so sinnlich, so irgendwas, was ja, ich weiß nicht, also man spricht mich auf jeden Fall an und
das hat eine gewisse Sexiness für dich.
Ja, genau, Sexiness, aber nicht vulgär oder so, sondern irgendwie
hat Klasse.
Ja, genau. Und super Stimme, auch wenn er in die Tiefe geht, das gibt's auch gerade diese Mellow und diese sehr warme Sound. Ja, also insgesamt, also wirklich darauf hingerichtet. Es ist wirklich sehr soft, aber trotzdem funky und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und sehr, hat mich mitgenommen auf jeden Fall.
Perfekt. Also wenn man die Augen zumacht, kann man in dem Sound ertrinken, so toll ist. Also Mark Almond muss ich mir besorgen. Also toll.
Ja, freut
mich. Ich fand, das passte ganz wie die Faust aufs Auge zu deinem Thema. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade die 70er Jahre so liebe, wenn sie so klingt wie alle Titel, die du heute vorgespielt hast. Wie war das nochmal mit den verstimmten Gitarren?
Aber das war nicht, die 70er. Wir, an anderer Stelle habe ich noch ein bisschen was anzubieten.
Ganz toll. Ich bin verliebt gerade.
Ja, in dem das Moment. Freut mich noch. Also das, was ich hier noch ergänzen möchte, das hat ja schon auch einen Jazz-Einfluss in einer gewissen Weise. Das fließt so dahin. Das ist wieder super. Mellow, das ist unfassbar gut produziert. 78er Album, keine Sau kennt es komischerweise, warum auch immer. Und die ersten Platten waren eigentlich schon sehr interessant, aber das hier ist das bekannteste eigentlich. Und richtig erfolgreich waren sie aber nie. Sie haben auch nie so richtig gut verkauft. Und ich glaube, 80 war die Formation dann auch wieder flöten. Die haben nach den 70ern mal so eine Zeit gehabt, wo sie nichts gemacht haben. Dann haben sie hier dieses Top-Album abgeliefert und da gab es auch nicht so richtig große Verkaufserfolge und dann war irgendwann vorbei. Die Musiker selber, da will ich jetzt nicht zu weit gehen, aber John Mark, der hat mit auch super bekannten Leuten zusammengearbeitet, auch Johnny Almond selber, das ist übrigens eine englische Band, das müsste man vielleicht nochmal kurz sagen. Mhm. Dann, also zum Beispiel Johnny Almond in der Zoot Money's Big Roll Band angefangen oder im Alan Price Set, das sind so englische Kombos, die man kennen könnte. Und wie gesagt, 69 haben sie dann zusammen sich gefunden und haben dann alle möglichen Sachen gemacht. Also das ist schon ganz interessant, in dem Katalog so ein bisschen rumzustöbern. Aber dieses Album, vor allen Dingen dieses Stück in der Version, The City von 1978, das ist der Deal.
Wahrscheinlich auf Vinyl kaum zu bekommen, nehme ich mal an, ne?
Oder? Also ich hab's auf Vinyl.
Du hast es?
Aber das ist, die kriegst du. Und das ist auch nicht teuer. Also die kriegst du auf jeden Fall.
Auch,
also,
auch sehr schöne Alben.
Aber ja, natürlich nicht in der neuen Fassung, du musst halt irgendwie Discogs, keine Ahnung.
Aber auch der Titel ist schön, Other People's Rooms ist der dann genau. Auf der Platte, sehr schön.
Richtig. Und ja, jetzt könnte man alles Mögliche noch sagen, was die später noch gemacht haben, aber das schenke ich mir, ich will es jetzt hier auch nicht zu weit ausdehnen. Jetzt kommt eigentlich der Knüller meiner Sendung. Denn wir hören jetzt ein Lied, wo ich sehr häufig mit meiner Familie Urlaub verbracht habe, nämlich von der Insel Föhr. So, jetzt seid ihr dran. Also die Nordseeinsel Föhr, unterhalb von Sylt gelegen, ist wunderbar und offensichtlich in den 70ern hat Sonne und Wind, nicht die Dorfjugend an sich, aber sehr begabte Musiker da zusammenfinden lassen zu einer tollen Platte.
Kommst du jetzt mit Lake um die Ecke?
Nein.
Ah,
schade. Aber Lake ist ein gewisser Einfluss, würde ich schon sagen. Und Steely Dan, das sind die beiden Einflüsse, die man es hier nennen könnte. Die Gruppe heißt Araparsis. Keiner kennt sie. Das ist irgendwas mit, also ich muss es jetzt nicht lateinisch übersetzen zum Glück. Das Lied heißt To the West Coast und sie singen auch wie auf der Insel der Wind und die Sonne und so weiter. Und da könnte, nein, sie singen auf Englisch natürlich und du wirst dich wundern, wie yardrockig das klingt. Und das ist die Single, die kann man als Wiederveröffentlichung noch erwerben übrigens. Und die LP selber, die ist nicht überteuer, aber ist natürlich relativ rar. Von den 1000 Dingern, die damals ich glaube 79, ich müsste jetzt noch in meinen Unterlagen gucken, ob das auch stimmt, herausgekommen sind. Keine Ahnung, wo die alle abgeblieben sind. Ja, 79 ist sie veröffentlicht worden. Und zu den Leuten selber sage ich was. Wir hören jetzt mal in das Stück rein. To the West Coast, Araparsis aus Föhr. Bitteschön. 79. Feel the water, I want to breathe deep. So. Rolf, du bist gefordert.
Da geht die Sonne auf. Es ist der Herz aller Liebst.
Absolut.
Das gibt's ja nicht. Das ist eine deutsche Band.
Von der Insel Föhr. Und die hatten nicht das Budget wie in so einer Warner Brothers Produktion. Und trotzdem klingt das aus meiner Sicht richtig gut.
Süß. Weißt du, an wem mich das erinnert hat? Eine Softrock-Superband der 70er Jahre aus den USA?
Das Steely Dan natürlich.
Horse with No Name.
Echt? Kansas?
Nein. Amerika.
Ach so, ja, natürlich, klar. Ja. Stimmt. Mhm. Ja, doch, finde ich. Auch ein Einfluss.
Also ich fand das schön, weil irgendwann kam diese Jagdrock-Charakter von der Musik, die du auch, die du vorher auch schon gesagt hast. Der Beginn und auch diese Gitarre-Solo fand ich sehr spannend, ja. Weil ich hatte das Gefühl, der Gitarrist hält sich schon ein bisschen zurück und muss wirklich beherrschen, dann nicht in, na, das ist immer an der Schwelle sozusagen. Aber das kriegt, also ich finde, das kriegt er richtig gut hin. Und dadurch kriegt dieses Song trotzdem im Vergleich zu dem, was wir vorher gehört haben, eine andere Farbe. Es ist noch diese Funkiness, es ist diese Yardrock und so, aber man merkt, da ist auch eine andere Inspiration dahinter und auch was Eigenwilliges. Und dadurch wird es auch sehr spannend, finde ich.
Ja. Ich meine, die haben es schon gekonnt und die haben auch ihre Steely Dan-Platten gehört. Also dieser mehrstimmige Gesang, der macht einem völlig klar, das geht in die Richtung. Und aber auch das Gitarrensolo ist, wie ich finde, richtig gut. Und überhaupt, das hat so eine leichte Funkiness und so eine Unbeschwertheit und sehr sonnig. Und das wollen sie ja offensichtlich auch mitteilen. Also wie gesagt, das ist von einer Reissue einer Single mit dem Cover der LP, wo zwei schöne Stücke drauf sind. Eins aus dem Archiv und eben dieses von der ersten also und einzigen LP. 79 erschienen und die Leute, die dahinter stecken, das sind Tönz Brautlecht-Deppe an der Gitarre und den Lead Vocals, Wolfgang Schiffner Gitarre, Keyboards und Vocals, Steffen Brautlecht-Deppe, also der Bruder, an der Bassgitarre, Erk Braren an der Gitarre und Helmut Winkler an den Drums bei On to the West Coast. Es gibt auch sonst Leute, die da sonst auf der anderen Liedern gespielt haben. Es gibt im Internet einiges und auch, glaube ich, sogar eine Homepage von denen, wo man die Bandgeschichte nachlesen kann. Kann ich eben nur empfehlen. Das ist herzallerliebst wie eine, also wer mal auf Hör war, ich meine, da ist nicht so ultra viel los, wenn du dann so eine Musik machst und mit Leuten auf einmal solche Sachen auf die Kette kriegst. Das ist schon richtig, richtig gut. Ja, dieses Lied ist übrigens auch auf einer Compilation, die ich dem Raul mal empfohlen habe, drauf. Von Tramp Records gibt es nämlich eine tolle Compilation mit deutschen und österreichischen Yardrock-Songs. Tramp Records mal googeln auf Bandcamp. Da stoßt ihr dann auf dieses Compilations-Album, was auch ganz, ganz tolle Stücke enthält. Unter anderem auch dieses.
Ja. Was ist aus ihnen geworden?
Ja, die haben weiter Musik gemacht, aber die haben dann einfach ihre normalen Jobs angenommen. Ich habe das hier alles stehen jetzt, aber da müsste ich wirklich zu sehr rumsuchen. Jeder kann unter der Gruppe Arapacis, A-R-A, neues Wort, P-A-C-I-S, heißt irgendwas mit Altar oder sowas, kann sich die Bandgeschichte organisieren im Internet und ist wirklich, wirklich nett und schön. Das sind ja Jahrgänge dann, wenn die... Sie haben sich 73, glaube ich, gegründet und wenn sie 79 Platte gemacht haben, die sind halt schon ein paar Jährchen älter dann. Aber die allermeisten sind hoffentlich noch am Leben und das ist ein Ding, was aus meiner Sicht immer Bestand hat hier, dieser Song. So, wir kommen zum letzten Song und das ist Rosie Wähler. Wer kennt sie?
Kenn ich nicht.
Das ist ein Fotomodell, die 1986 auf A&M Records ihre erste und einzige LP veröffentlicht hat. Mit zarter Unterstützung diverser Leute. Und wir hören jetzt erstmal den Song rein und dann erzähle ich euch was darüber. Und dann sagt ihr mir mal, wer könnte da vielleicht mitgewirkt haben? Das Lied heißt Magic Smile, war ein Hit damals, obwohl die Platte selber nicht so erfolgreich war, dass man danach noch viel von ihr gehört hat. Ich finde, sie ist aber eine gute Sängerin gewesen, hatte eine gute Bühnenpräsenz höchstwahrscheinlich auch. Und über die Frau sage ich noch ein bisschen was. Ist auf A&M immerhin erschienen. Übrigens Herb Alpert und Jerry Moss haben das Label gegründet. Wusste ich auch nicht. Habe ich jetzt nur bei der Durchsicht der Unterlagen hier überhaupt mir nochmal klar gemacht, was eigentlich A&M heißt. 1986, Magic Smile, bitteschön. I can't imagine how you love me and then you run.
head, I can't believe. Can't imagine how you love me and then go away.
Also es war in den USA nicht so erfolgreich, aber immerhin in UK war es ein Top 30 Hit und in Deutschland eigentlich auch relativ bekannt damals. Was sagt ihr?
Ich glaube, ich kenne das sogar. Ja. Ich glaube, ich sehe gerade das Cover. Attraktive Frau. Ich kann sagen, dass ich die Platte sogar hatte. Und ich wage jetzt mal mich vor, wer könnte darauf gespielt haben? Ich habe einen Schuss frei. Walter Becker.
Ja, der war auch dabei.
Nein, echt?
Natürlich. Und Donald Fagen war auch dabei.
Nein.
Ganz selbstverständlich.
Die schaffte es, Walter Becker und David und Donald Fagen.
Jim Keltner.
Nein.
Jimmy Haslip, Neil Stubenhaus.
Okay, dann war ihr Freund der Plattenboss, nehme ich
Walter
mal an.
Becker. Ja. Nein, das nicht. Nein, okay. Die hat selber immer interessante Musik gemacht. Sie war ein Fotomodell zu der Zeit, relativ ungewöhnlich, aber die hat immer schon Musik gemacht gehabt, hat viele Songs auch geschrieben. Die hat ihre Songs hier auch meistens selbst geschrieben. Also sie hat alle Songs hier selbst geschrieben, soweit ich das sehe. Und dann gab es offensichtlich Verbindungen zu A&M und dann haben sich da gewisse New Yorker Leute eingeschaltet und haben da mitproduziert und den Sound mitverwirklicht. Und ich meine, allein diese Ideen, also dieses, das ist jetzt nur, das muss man jetzt nicht gut finden. Das Lied ist 4,5 Minuten lang. Da gibt's viele, viele andere Strophen, die sie singt. Und hier habe ich es nur gespielt, damit man diese gegenläufigen Gitarrenlicks hört dazu, die höchstwahrscheinlich von Walter Becker kommen. Ja. Muss aber nicht hundertprozentig. Da gab es auch noch ein paar andere Gitarristen auf dem Album. Aber es ist auch ein Lied, was in diesem Groove, da gehst du so durch New York und hörst nicht mehr auf zu gehen irgendwie. Das ist so ein federndes Ding, was mich immer schon erfreut hat.
Mhm. Ich finde ganz spannend, Stefan, wenn man hier die Produktion, das war die erste und einzige 80er-Jahre-Produktion, ne, die du
86.
heute spielst und das andere mal als 70er, da merkt man, ich weiß nicht, ob du das, also ich hab's gehört, dass das 80er ist tighter irgendwie. Es ist alles noch perfekter.
Es wirkt elektronisch.
Elektronischer.
Cleaner,
ja. Ich würde sogar sagen, wenn, also entweder ein Drumcomputer oder, nein, natürlich nicht Jim Keltner, aber es ist mit Klick gespielt oder irgendwie so. Und es ist ein bisschen too much fast schon, zu perfekt und hat diese Looseness, die der Yardrock der 70er hat es nicht.
Ich finde, sie kompensiert das sehr gut mit ihrer Stimme.
Ja,
also die hat eine sehr, sehr interessante Stimme, auch immer noch sehr gehaltvoll, auch in der Tiefe. Das macht speziell diese Bridge, was du gerade meintest, wo die nicht wirklich Text singt, aber dann mit der Gitarre zusammen gibt das so eine gewisse Wärme, die man anders kennt aus den 70er, aber das ist da irgendwie. Also mir hat das auch, ich fand dieses Stück sehr spannend, auch von der, also sehr ideenreich, auch sehr spannend. Also ich finde, die macht das sehr gut. Man merkt, das ist eine Menge, jetzt wie ihr das gerade geschildert habt, eine Menge Leute im Hintergrund, die auf jeden Fall wissen, was die machen. Die sind auch sehr kreativ und daraus entsteht so ein super Song eigentlich.
Absolut. Und die Frau ist 52er Jahrgang, in Texas geboren. Interessant hier ist, dass sich Walter Becker und Donald Fagen dann 6 Jahre, nachdem sie eigentlich Steely Dan aufgelöst haben, 1980, dann hier bei so einer Produktion sich wieder treffen sozusagen.
Und Anfang der 90er dann wieder weitermachen, ne?
Genau. Mhm. Und Gitarre könnte hier gewesen sein, das ist dummerweise nirgendwo genau zu finden. Es ist zu dem Track überhaupt keine Gitarre hinterlegt irgendwo als Info. Die Gitarristen, die auf dem Album mitgewirkt haben, waren Michael Bean, Walter Becker und Rick Derringer. aber kann man sich aussuchen, wer es war. Ich würde fast meinen, es wäre Walter Becker gewesen, aber man weiß es nicht. Und zu Rosie Wehler, wie gesagt, sie hat kommerziell nicht übermäßig Erfolg gehabt, obwohl sie eigentlich relativ talentiert war und gute Songs geschrieben hat. Auch das ganze Album ist abwechslungsreich, ist relativ clean. Nicht jeder Song gefällt mir, aber es hat einen gewissen Früh-80er-Touch oder Mid-80er-Touch, den ich gar nicht so schlecht finde in dem Fall. Es gibt ja ganz schlimme Platten aus der Zeit, wo nur so Simon Drums da den ganzen Sound kaputt machen und so weiter. Das ist eigentlich da nicht der Fall. Und hat sehr atmosphärische Lyrics auch gemacht. Hier dieses Lied geht ja auch um wieder um Liebe oder wie es nicht so funktioniert. Und ja, also letzte Info zu Rosie Wehler. Sie war 7 Jahre mit Jeff Lynne von ELO zusammen. Und hat, wie gesagt, eine lange Musikkarriere von 75 bis present steht hier, was immer sie heute noch macht. Und als Singer-Songwriterin war sie eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Das war mein Abschluss hier.
Fantastisch.
Sehr schöne Sendung. Also
es kommt ja oft vor, aber nicht immer vor, dass du mich mit Tränen zurücklässt.
So.
Heute ist das der Fall.
Na dann.
Ich bin hin und weg.
Ja, toll. Freut mich.
Eigentlich müssen wir jetzt gleich Campari Aperitif trinken und, nach draußen gehen, wo das Wetter so schön ist.
Weil wir too slow to disco sind.
Genau. Und zwangslos einfach uns gut gehen lassen.
Genau.
Ja, freut mich. Vielen Dank, Jim, für die tolle Sendung.
Sehr
und
gerne.
Auch für diese sehr schönen Impulse aus Deutschland. Das war auch wirklich eine sehr schöne Erweiterung. Mir hat das sehr gut gefallen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen und wie es uns gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid genauso überwältigt. Und wir sagen vielen Dank und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Ja.
Tschüss.
Auf bald. Tschüss. Baby, du hast krumme Beine.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.